SWR aktuell Infodate am Morgen
mit Andreas Bönisch. Guten Morgen. Wie geht es weiter im Konflikt um die Sperrung der Straße von Hormus? Droht eine Eskalation zwischen den USA und dem Iran? Nun, die Lage bleibt angespannt. Es gibt gegenseitige Schuldzuweisungen, warum die Gespräche am Wochenende in der pakistanischen Hauptstadt Islamabad gescheitert sind. Die Einzelheiten von unserem Korrespondenten Uwe Lüb.
Irans Präsident Pezeshkian wirft hochrangigen US-Beamten nach Berichten staatlicher Medien mangelnden politischen Willen vor. Sie hätten eine Einigung verhindert. US-Vizepräsident Vance spricht bei Fox News zwar von großen Fortschritten, der Iran müsse aber beim Atomprogramm einlenken. Die USA verlangen nach übereinstimmenden Medienberichten, dass der Iran 20 Jahre lang kein Uran mehr anreichert. Der Iran sei dagegen nur zu einem Zeitraum im einstelligen Bereich bereit. Zudem wollen die USA das schon angereicherte Uran des Iran übernehmen. Eine weitere Verhandlungsrunde ist nicht ausgeschlossen. US-Präsident Trump sagte am Abend, die, Zitat, richtigen Leute hätten angerufen. Sie wollten eine Vereinbarung treffen. Die zwischen den beiden Ländern vereinbarte Waffenruhe hält weiterhin. Es gab keine Berichte über neue Angriffe. Gespannt ist die Lage jedoch weiterhin an der Straße von Hormus. Seit gestern Nachmittag blockieren die USA iranische Häfen. Zu militärischen Zwischenfällen kam es bislang nicht.
UN-Generalsekretär Antonio Guterres hat den Iran und die USA dazu aufgerufen, die Blockaden in der Straße von Hormus aufzuheben. Das internationale Recht, die Meerenge zu passieren, dürfe von niemandem verletzt werden. Aus der Nachrichtenredaktion berichtet Michael Nenzer.
Guterres erklärte, im Einklang mit dem Völkerrecht müsse die Freiheit der Schifffahrt auch in der Straße von Hormus respektiert werden. Er forderte zudem ein Ende jeglicher Verstöße gegen den geltenden Waffenstillstand und eine Fortsetzung der Verhandlungen. Die US-Blockade der Straße von Hormus war am Nachmittag in Kraft getreten. Damit wird allen Schiffen die Durchfahrt verboten, die einen iranischen Hafen als Staat oder Ziel haben. US-Präsident Donald Trump will damit verhindern, dass der Iran Gebühren von Reedereien für eine Durchfahrt durch die Meerenge verlangt und das Land gleichzeitig von den Öleinnahmen abschneiden.
Eine anhaltende Krise in der Straße von Hormus könnte eine weltweite Agrar- und Ernährungskatastrophe auslösen. Davor warnen die Vereinten Nationen. Denn durch die Blockade der Meerenge würden Düngemittel- und Energieexporte unterbrochen, die Lebensmittelpreise in die Höhe getrieben und die Ernteerträge geschmälert. Und mit dem Iran-Konflikt steht ebenfalls in Zusammenhang die Krise im Libanon. Und erstmals seit Jahrzehnten soll es heute direkte Gespräche zwischen Israel und dem Libanon geben, von den Botschaftern beider Länder in den USA. Bundeskanzler Friedrich Merz hat mit Israels Premierminister Benjamin Netanyahu telefoniert und appelliert, den Militäreinsatz im Südlibanon zu stoppen und Friedensgespräche aufzunehmen. Aus Berlin berichtet unser Hauptstadtkorrespondent Georg Schwarte.
In dem Telefonat forderte der Kanzler die militant-islamistische Hisbollah-Miliz auf, die Waffen niederzulegen. Israel und die vom Iran unterstützte Hisbollah-Miliz befinden sich schon zum zweiten Mal in knapp zwei Jahren in einem offenen Krieg. Israel will ein dauerhaftes Friedensabkommen mit Libanon, macht aber die Entwaffnung der Hisbollah zur Bedingung. Die Hisbollah wiederum hat jetzt die libanesische Regierung aufgefordert, die für heute angesetzten Gespräche mit Israel abzusagen. Kanzler Merz hatte zuletzt davor gewarnt, dass die israelische Kriegsführung im Libanon das Bemühen um einen dauerhaften Frieden zwischen den USA und dem Iran gefährden könne.
Die Krise im Nahen Osten, der Krieg zwischen den USA und dem Iran, hat die Spritpreise bei uns explodieren lassen. Und die Kritik an den Entlastungsplänen der Bundesregierung reißt nicht ab. Die Wirtschaftsweise Monika Schnitzer nannte die Senkung der Steuer auf Diesel und Benzin eine Hilfe mit der Gießkanne. Sie sagte in den ARD-Tagesthemen, so würden die Spritpreise für alle gesenkt, obwohl nicht alle das nötig hätten.
Wenn überhaupt Hilfe, dann für die, die es wirklich brauchen. Die also sagen, am Ende des Monats, die 30 Euro, die es vielleicht jetzt mehr kostet oder 40 Euro wie im Beitrag, die bedeuten, dass ich mir das Essen nicht mehr leisten kann. Diesen Menschen hätte man gezielt helfen müssen, aber nicht allen, die sich das durchaus leisten können.
Die Spritpreise sind in den vergangenen Wochen in die Höhe geschossen, als Folge der Blockade der Straße von Hormus, eine der wichtigsten Seehandelsrouten der Welt. Bundesumweltminister Carsten Schneider fordert, in Zukunft mehr recycelte Baustoffe einzusetzen. Der Sachverständigenrat für Umweltfragen hatte dem SPD-Politiker gestern ein Gutachten vorgelegt, das die Vorteile des sogenannten zirkulären Bauens zeigt. Aus dem ARD-Hauptstadtstudio berichtet Lea Schön.
Umweltminister Schneider will vor allem bei Bauvorhaben vom Bund in Zukunft recycelte Baustoffe verwenden. Laut dem Gutachten des unabhängigen Sachverständigenrats kommt mehr als ein Drittel der Rohstoffe, die in Deutschland gebraucht werden, vom Bau. Und dagegen soll zirkuläres Bauen helfen. Das bedeutet im Grunde, bestehende Gebäude erhalten und vor allem alte Bauprodukte recyceln. Kommt es also zu einem Abriss, sollen Bauschutt, aber auch alte Fenster wiederverwendet werden. Auch Bauministerin Huberts möchte das vorantreiben.
Die Europäische Union verschärft ihre Einfuhrregeln für Stahl. Darauf haben sich Vertreter der Mitgliedstaaten und des EU-Parlaments geeinigt. Demnach darf in Zukunft nur noch etwa die Hälfte der bisherigen Menge an Stahl zollfrei in die EU importiert werden, nämlich gut 18 Millionen Tonnen pro Jahr. Weitere Importe sollen mit einem Strafzoll von 50% belegt werden, doppelt so viel wie bisher. So soll die europäische Stahlindustrie geschützt werden. Der Pilotenstreik bei der Lufthansa geht in den zweiten Tag. Wie schon gestern fallen allein an den großen Drehkreuzen in Frankfurt am Main und in München mehr als 800 Flüge aus. Um Mitternacht endet der Pilotenstreik dann. Informationen von unserem Reporter Lars Hofmann.
Unternehmen und Passagiere müssen aber auch morgen und am Donnerstag mit wahrscheinlich insgesamt mehr als 1000 Flugausfällen bei der Lufthansa und der Tochter Cityline rechnen. Denn dann hat die Flugbegleitergewerkschaft UFO zu einem zweitägigen Streik aufgerufen. Dabei geht es unter anderem um bessere Arbeitsbedingungen. Lufthansa-Personalchef Niggemann kritisierte die Gewerkschaft. Der Streik zeige, ihr sei das Schicksal der Fluggäste und die Zukunft der Lufthansa völlig gleichgültig. Damit eskalieren die verschiedenen Tarifkonflikte mit den Beschäftigten im Cockpit und in der Kabine weiter. Lösungen sind derzeit in keiner der Tarifauseinandersetzungen in Sicht.
Beim Porsche Tennis Grand Prix in Stuttgart hat Lokalmatadorin Laura Siegemund am Abend das Achtelfinale erreicht. Nach einem Rückstand drehte die deutsche Nummer 1 aus Filderstadt das Match gegen die Bulgarin Viktoria Tomova und gewann in 3 Sätzen.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Erst ist es noch bewölkt oder neblig, vor allem in Baden-Württemberg nieselt es noch. Im Laufe des Tages wird es trockener. In Nord- und Mittelbaden sowie an der Saar, in der Eifel und an der Sieg scheint dann auch mal die Sonne. Die Höchsttemperaturen 9 bis 17 Grad.
SWR aktuell, Serie der Woche.
Budapest feiert, Berlin und Brüssel atmen auf. Das ist kurz zusammengefasst die Stimmungslage nach der Parlamentswahl in Ungarn. Nach 16 Jahren muss der rechtspopulistische Viktor Orban den Posten als Regierungschef räumen. An seine Stelle tritt der proeuropäische Peter Modjar. In der SWR aktuell Serie der Woche beschäftigen wir uns bis Freitag anlässlich der Ungarnwahl mit der Frage, wo steht der Rechtspopulismus in Europa? Und heute früh, da bleiben wir in Deutschland, es geht um die AfD. Johannes Hilje ist Politikberater in Berlin und Brüssel. Er hat das Buch geschrieben Propaganda 4.0, wie rechte Populisten Politik machen. Herr Hilje, was bedeutet denn das Wahlergebnis in Ungarn für die AfD?
Die AfD verliert ein Vorbild, weil ein Wahlverlierer nicht mehr als Vorbild für eine Partei taugt, die selbst regieren möchte. Und Orban ist auch nicht irgendein Vorbild für die AfD gewesen, sondern gewissermaßen so eine Blaupause für den Systemwechsel von einem liberal-demokratischen hin zu einem autoritär-illiberalen System. Und das Interessante ist auch, dass die AfD ja in vielen außenpolitischen Fragen zerstritten ist, aber bei Orbans Ungarn, da waren die allermeisten eigentlich auf einer Linie. Also dieses System war im Grunde so ein Sehnsuchtsort, ein Leuchtturm für nahezu alle in der Partei. Vielleicht auch, weil Orban sowohl mit Putin als auch mit Trump ja gut konnte und somit zumindest in dieser Hinsicht die internationale autoritäre Bewegung auch ein Stück weit zusammenführen konnte.
Sie sagen, die AfD verliert mit der Niederlage von Viktor Orban in Ungarn ein Vorbild. Heißt das, dass die Parteispitze jetzt auch kein Interesse mehr daran haben wird, mit Orban irgendwie zusammenzuarbeiten und sich öffentlich mit ihm zu zeigen?
Das muss man abwarten. Erstmal ist er natürlich nicht mehr der erste Ansprechpartner in Europa für die AfD. Das wird jetzt wahrscheinlich erstmal die FPÖ sein, die sowieso auch neben Orban immer, ja, man könnte sagen, der mindestens zweitwichtigste, wenn nicht sogar wichtigste Partner in Europa für die AfD war. Also Orban war immer so ein Stück weit der Referenzpunkt für den Systemumbau, das heißt auch den Abbau von Rechtsstaatlichkeit, Pressefreiheit, Minderheitenrechten. Und die FPÖ ist so eine Art große Schwester immer der AfD gewesen. Also von ihr lernt man insbesondere in den Bereichen Kommunikation, Strategie und Parteientwicklung. Nun ist die FPÖ auch schon mal an der Regierung gewesen und dann wieder nicht reingekommen. Also auch die hat nicht nur eine Erfolgsgeschichte aufzubieten, aber die ist ja immerhin in den Umfragen in Österreich momentan wieder weit vorne. Und weil man doch zu anderen Kräften in Europa, also Meloni oder Le Pen, doch eher ein gespaltenes Verhältnis hat, würde ich sagen, dass die FPÖ jetzt ganz sicher der wichtigste Partner für die AfD in Europa ist.
Sie sprechen das Verhältnis der AfD zu den Fratelli d'Italia von Giorgia Meloni in Italien an oder eben auch zum Rassemblement National in Frankreich von Marine Le Pen. Das sei gespalten. Wird sich das vielleicht nach der Parlamentswahl in Ungarn jetzt ändern?
Das glaube ich nicht, weil da geht es schon auch um inhaltliche Differenzen. Also bei Meloni ist es tatsächlich so, dass sich da viele in der AfD von ihr distanzieren, insbesondere auch wegen ihrer pro-ukrainischen Haltung. Also da sind viele nicht mit einverstanden in der AfD, in den ostdeutschen Landesverbänden auch nochmal besonders stark ausgeprägt. Björn Höcke ist jemand, der ganz stark vor der Melonisierung der AfD auch warnt. Und deswegen glaube ich nicht, dass es hier irgendeine Form der Annäherung geben wird.
Der Politikberater Johannes Hilje. Die Serie der Woche in SWR aktuell. Nach der Parlamentswahl in Ungarn geht es darum, wo der Rechtspopulismus in Europa steht. Und morgen früh zwischen 6 und 9, da geht es dann um Italien. Ich spreche mit unserer Rom-Korrespondentin Lisa Weiß darüber, wie stabil die Regierung von Giorgia Meloni ist.
SWR aktuell, was heute wichtig wird.
Im ehemaligen Konzentrationslager Auschwitz werden heute am Holocaust-Gedenktag tausende Menschen erwartet. Mit dem sogenannten Marsch der Lebenden wird an die Opfer der Nazi-Herrschaft erinnert. Maike Glass.
Angeführt wird der Marsch der Lebenden von rund 50 Holocaust-Überlebenden. Sie kommen unter anderem aus den USA, den Niederlanden, Tschechien oder Israel. Begleitet werden sie von rund 6.000 Menschen aus der ganzen Welt, die meisten von ihnen junge Jüdinnen und Juden. Gemeinsam gehen sie den rund 3 Kilometer langen Weg vom ehemaligen Konzentrationslager Auschwitz zum Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau. Alleine dort ermordeten die Nationalsozialisten mehr als 1 Million Menschen.
Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder von der CDU hat zu einer nationalen Verkehrssicherheitskonferenz in sein Ministerium eingeladen. Mit dabei sind Experten von Bund, Ländern und Kommunen und auch Unternehmen. Es geht um tödliche Unfälle auf Landstraßen und ein besseres Miteinander im Straßenverkehr von Städten und Gemeinden. Chris Berdrow.
Schwere Unfälle auf Landstraßen stehen seit Jahren weit oben auf der Agenda der Verkehrspolitik. Mehr als die Hälfte aller Verkehrstoten sind laut offiziellen Statistiken dort ums Leben gekommen. Das sind überdurchschnittlich viele, denn nur ein Viertel aller Unfälle mit Personenschäden passieren auf Landstraßen. Bund und Länder haben sich vorgenommen, die Zahl der Todesfälle bis 2030 deutlich zu senken. Die Verkehrsplaner und Sicherheitsexperten wollen sich darüber austauschen, wie Straßen noch besser befestigt werden, Gefahrenstellen entschärft und zum Beispiel sichere Wege und Übergänge für Radfahrer geschaffen werden können.
Wie sich künstliche Intelligenz in Unternehmen nutzen lässt, darum geht es ab heute bei einer zweitägigen Konferenz in Heidelberg. Die rund 100 Referenten kommen unter anderem aus IT-Konzernen wie IBM, Google oder SAP. Michaela Dimski.
Die Veranstaltung richtet sich vor allem an mittelständische Firmen, so der Unternehmensberater und Organisator der Konferenz Matthias Wallender gegenüber dem SWR. Sie sollen einen Überblick bekommen, wo Möglichkeiten und Grenzen der künstlichen Intelligenz liegen und welche Schwerpunkte für ihr Unternehmen sinnvoll sind. Vor allem am zweiten Tag steht die praktische Umsetzung im Vordergrund. Ein Thema, das immer wichtiger werde, sei Cybersicherheit. Mit neuen KI-Modellen lassen sich bisher unentdeckte Sicherheitslücken aufspüren. Deshalb sei es umso notwendiger, sich mit künstlicher Intelligenz vor Hackern zu schützen.
Deutsche und französische Fachleute für Strahlenschutz üben ab heute, Radioaktivität mit Hubschraubern zu messen. Die mehrtägige gemeinsame Aktion auf beiden Seiten des Rheins, im Breisgau und im Elsass, soll die grenzüberschreitende Zusammenarbeit bei atomaren Notfällen verbessern. Robert Wolf.
3 Tage lang fliegen deutsche und französische Hubschrauber in etwa 90 Metern Höhe und trainieren die Messung radioaktiver Strahlung mit Spezialgeräten. Das erste Messgebiet liegt am Rhein zwischen Freiburg, Colmar und Mülhus und umfasst auch das abgeschaltete französische AKW Fessenheim. Das zweite Gebiet liegt in der Schauinslandregion bei Freiburg. Radioaktivität machen nicht an Grenzen halt, schreibt das Bundesamt für Strahlenschutz in einer Mitteilung. Deswegen will das BFS zusammen mit der Bundespolizei und der französischen Strahlenschutzbehörde die grenzüberschreitende Zusammenarbeit im Ernstfall trainieren. Messungen aus der Luft sollen dann schnelle Informationen für den Bevölkerungsschutz in der Grenzregion bereitstellen.
Der Verwaltungsgerichtshof in Mannheim befasst sich ab heute mit der Rechtmäßigkeit des Rundfunkbeitrags. Mehrere Kläger wehren sich in dem Berufungsverfahren gegen Bescheide des Südwestrundfunks, mit denen rückständige Rundfunkbeiträge festgesetzt wurden. Max Bauer.
Die neuen Klägerinnen und Kläger meinen, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk allgemein zu einseitig berichtet. Sie wollen deshalb den Rundfunkbeitrag nicht zahlen. Sie klagen gegen den Südwestrundfunk und berufen sich auf ein Urteil des Bundesverwaltungsgerichts von 2025. Das Bundesverwaltungsgericht hatte damals entschieden, dass Klagen gegen den Rundfunkbeitrag grundsätzlich möglich sind, allerdings sehr hohe Hürden haben. Es reiche nicht aus, dass ein Kläger Kritik an einzelnen Sendungen der Öffentlich-Rechtlichen hat. Er müsse nachweisen, dass es über einen Zeitraum von mindestens 2 Jahren deutliche Mängel bei der Meinungsvielfalt im Programm gibt. Und zwar nicht nur beim SWR, sondern bei allen Sendern von ARD, ZDF und Deutschlandradio.
Der Tod des argentinischen Fußballspielers Diego Maradona beschäftigt erneut die Justiz. Maradona war im November 2020 kurz nach einer Gehirnoperation gestorben. Anne Herberg.
5,5 Jahre nach dem Tod der argentinischen Fußballlegende Diego Maradona müssen sich seine Ärzte und Pfleger erneut vor Gericht verantworten. Der Vorwurf lautet Totschlag. Mehr als 90 Zeugen sollen in dem Verfahren vernommen werden. Der Prozess muss neu aufgerollt werden, nachdem das bisherige Verfahren nach 21 Verhandlungstagen im Mai vergangenen Jahres für nichtig erklärt worden war. Wegen Befangenheit suspendiert wurde damals eine Richterin. Denn sie war ohne Erlaubnis in einer Doku-Serie über das Verfahren aufgetreten, zudem als Hauptfigur. Nun wird das Verfahren mit einer neuen Richterriege wieder aufgenommen.
Die deutschen Fußballerinnen wollen heute einen weiteren Schritt in Richtung WM-Teilnahme 2027 machen. In Nürnberg spielt das DFB-Team in der Qualifikation gegen Österreich. Tabea Kunze.
Über Nürnberg nach Brasilien. Das ist das Ziel der deutschen Fußballerinnen. Im Heimspiel gegen Österreich wollen sie den nächsten Sieg in der WM-Qualifikation einfahren und dem Turnier in Südamerika wieder einen Schritt näher kommen. Nach 2 klaren Siegen aus den ersten beiden Spielen ist die Ausgangslage bestens und das Selbstvertrauen groß. Doch Bundestrainer Christian Wück warnt vor den noch punktlosen Österreicherinnen. Das Spiel werde nicht so einfach, wie viele vielleicht denken. So der gebürtige Unterfranke vor seinem Heimspiel in Nürnberg.
Ein Bild des spanischen Malers Pablo Picasso wird heute in Paris verlost. Es hat einen Wert von 1 Million Euro. Die Aktion ist eine Kunstlotterie der französischen Stiftung Forschung Alzheimer. Julia Burta.
Los ging's im Dezember. Ab da konnte man Lose kaufen und zwar für 100 Euro pro Stück. Die französische Stiftung Forschung Alzheimer, die die Lotterie veranstaltet, hofft auf diese Art und Weise 120.000 Tickets zu verkaufen und am Ende rund 12 Millionen Euro Gewinn zu machen. Ein Gewinn, den die Stiftung in die Alzheimer-Forschung investieren will.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Ist das, was die schwarz-rote Koalition da gestern verkündet hat, der Start der ganz großen Reformen, von denen CDU, CSU und SPD seit Regierungsantritt im vergangenen Jahr reden? Nun, heute wird die Diskussion über Sinn oder Unsinn der geplanten Entlastungen weitergehen, denn es beginnt eine neue Sitzungswoche des Bundestags. Und es wird eine der spannenderen, ist sich Hauptstadtkorrespondent Jan-Frederik Willems sicher.
1,5 Monate Iran-Krieg hat es gebraucht, bis die Regierung hier in Berlin endlich eine Entlastung liefern konnte. Oder vielmehr eine Entlastungsidee. Denn was draus wird aus den billigen Spritpreisen und dem Arbeitnehmerbonus, zeigt sich wie immer erst später. Und schon heute werden wir die nächsten Nachwehen von Koalitionskrach und Koalitionseinigung spüren. Denn die Sitzungswoche des Bundestags geht mit den Fraktionsstatements so richtig los. Und der Bundestag muss die ganzen Entlastungen ja auch erstmal auf den Weg bringen. eigentlich ein Standardprozedere. Aber wir haben ja schon im Rentenpaket gesehen, wie auch Alltagsaufgaben die schwarz-rote Koalition an den Rand des Nervenzusammenbruchs bringen können. Insofern sollten wir heute mal genauer auf die Zwischentöne aus dem Bundestag hören. Wer ist wirklich wie happy mit den Entscheidungen von Merz, Klingbeil und Co.? Und kommt das alles reibungslos durchs Parlament, geschweige denn bei uns im Portemonnaie an? Jetzt zeigt sich, ob auf den Sturm wirklich Ruhe folgt oder noch mehr Sturm.
Anmerkungen von Jan-Frederik Willems.
Das SWR Aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in ARD Sounds.